würden wir sagen, oh, ihm geht es ziemlich, ziemlich schlecht. Aber innerlich wird er erbaut durch den Geist Gottes. Innerlich wird er erbaut durch Gott selber. Er sagt, ich kann beides. Und das wollen wir uns, dieses Prinzip wollen wir uns für uns mal anschauen. Wie können wir beides? Wie können wir Mangel leiden und auch Überfluss haben? Wie können wir, so wie der Paulus sagt, alles durch den Vermögen, der uns mächtig macht, das ist Jesus. Ich möchte einfach dieses Prinzip hier herauslesen. Die Predigt möchte ich in drei Teile aufteilen. Der erste Punkt ist eine Mängelliste, also dann werde ich mal über unsere Mängel sprechen. Und dann ist der zweite Punkt, wozu der Mangel? Und dann auch, wie können wir mit diesen Mängeln, wie können wir mit unseren Schwächen umgehen? Genau, der erste Punkt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr mit eurem Auto zum TÜV fahren müsst, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein altes Auto habt oder ein neueres Auto habt, bei den neueren ist das sicherlich kein Problem, aber bei den etwas älteren Fahrzeugen ist das immer wieder ein Problem. Ich hatte mal so einen T3-Bus, schon etwas länger her, vor 20 Jahren oder sowas, und dieser T3-Bus, der war wunderbar ausgebaut. Es war so ein Wohnmobil, mit dem konnte man reisen, mit dem haben wir auch viele Reisen gemacht, so als junge Männer, und sind in verschiedenen Ecken von Deutschland gewesen, auch im Ausland. Aber dieses Wohnmobil, das hatte ein Problem. Das hatte verschiedene Mängel. Und immer wenn ich zum TÜV musste, da hatte ich ein Problem. Da musste ich mit dem TÜV-Mensch feilschen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Sondern der TÜV-Mensch hat mir eine Mängelliste gegeben. Und nach dieser Mängelliste musste ich dann diese Mängel abarbeiten und dann wieder vorstellen beim TÜV. Und dann hat er irgendwann die Plakette bekommen. Und diese Mängel, die gibt es nicht nur beim Auto. Diese Mängel, wie ich schon gesagt habe, gibt es auch bei uns. Auch wir haben wie eine Mängelliste. Und die betreffen verschiedene Bereiche unseres Lebens. Und diese verschiedenen Bereiche unseres Lebens möchte ich mal ganz kurz aufdröseln. Und zwar können wir zum Beispiel Mangel an materiellen Gütern haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch gut geht vom Geld. Vielleicht, wenn man etwas jünger ist, ist es meistens so, dass man eher weniger im Geldbeutel hat. Wenn man etwas älter ist, dann hat man vielleicht schon etwas mehr angespart. Aber dieser materielle Mangel, der kann auch sehr existenziell werden. Der kann sehr heftig werden, gerade als Familie. Wenn man überlegt, wie kann man die nächste Waschmaschine oder die kaputte Waschmaschine ersetzen, eine neue Waschmaschine kaufen? Oder wie können wir uns eine neue Küche einrichten? Wie können wir eine neue Wohnung einrichten, ein neues Haus kaufen? Das kann sehr existenziell sein und in vielen Gebieten unserer Erde ist es noch viel existenzieller als bei uns. Wir haben wenigstens noch Essen auf dem Tisch. Und in vielen Bereichen unserer Erde, die haben wirklich Mangel an materiellen Gütern, Mangel an Essen. Aber trotzdem kann es uns auch sehr betreffen, vielleicht auch gerade jetzt durch die Inflation. Dann der zweite Punkt, der zweite Mangel ist ein körperlicher Mangel. Die Gesundheit ist hier wichtig und vielleicht hast du Gebrechen, vielleicht hast du Krankheiten, wo du sagst, Gott, heile mich von dieser Krankheit, heile mich von diesem Gebrechen. Ich habe so Schmerzen. Und das kann auch sehr schlimm werden, diese körperliche Gebrechen, dieser körperliche Mangel, der kann sehr, sehr heftig werden. Wenn man Schmerzen hat oder wenn man Husten hat, wenn man Schnupfen hat, wenn man schon allein, wenn man Zahnschmerzen hat, so ein kleines Ding im Mund kann so starke Schmerzen machen, dass man auf sonst nichts mehr Lust hat, nur noch guckt, wie kann ich diesen Schmerz wieder wegbekommen, durch Schmerzmittel, zum Arzt gehen, was auch immer. Auf jeden Fall kann dieses körperliche Gebrechen mehr oder minder auch ein großer Mangel sein in unserem Alltag. Oder auch ein Mangel an kognitiven oder Dingen oder Mangel an kognitive Sachen. Zum Beispiel in der Schule. Ich weiß nicht, wie du dich durch deine Schulzeit gequält hast oder wie du dich immer noch durch deine Schulzeit quälst, aber das kann sehr existenziell, sehr schlimm werden, wenn wir diesen kognitiven Mangel haben. Wenn wir zum Beispiel Mathe nicht verstehen, wenn wir uns Zahlen nicht merken können, wenn wir vielleicht schon ein Handy seit 2 Jahren, 3 Jahren haben, immer die gleiche Handynummer, aber können uns diese Handynummer immer noch nicht merken, sondern müssen die hinten im Handy immer noch aufschreiben. Ja, also ein anderer, der sagt, ja, kein Problem, ich habe mir die Handynummer innerhalb von 3 Minuten auswendig gelernt. Oder dass man sich Wege schlecht merken kann. Ne? Das ist auch etwas Kognitives, dass man sich sehr schnell verirrt. Oder dass man sich vielleicht Namen nicht merken kann. Ne? Dass man sagt, Moment, wie heißen meine Kinder nochmal? So, nee, ich hoffe nicht, dass es so schlimm ist, aber also ihr wisst, was ich meine. Und man merkt diesen kognitiven Mangel immer wieder, dass Menschen dann beten oder bitten, für sich zu beten, für die nächste Prüfung. Und das wäre so schön, wenn wir so ein Computer wären. Und Gott hätte es locker uns einrichten können, oder es wäre ihm ein kleines gewesen, uns so einen Chip in den Kopf zu setzen, wo wir alles drauf speichern könnten, wie so ein Computer. Der kann sofort alles abrufen. Aber Gott hat es nicht gewollt. Er wollte, dass wir diesen kognitiven Mangel haben. Oder auch Mangel an Emotionen, emotionaler Mangel. Man kann sich vielleicht schlecht in den Nächsten einfühlen. Oder man ist hypersensibel, man fühlt sich zu sehr in den Nächsten ein. Oder man wird von seinen Gefühlen sehr schnell übermannt. Man ist mal hoch, mal tief. Das kann auch sehr, sehr existenziell sein. Ich weiß nicht, wie oft du im Monat so ein Hoch hast und wie oft du dann im Monat wieder ein Tief hast. Aber auf jeden Fall wird das wahrscheinlich mehr als 10-mal sein. Also das geht immer wieder hin und her. Das merken wir immer wieder im Alltag. Wir kriegen Kritik und dann haben wir schlechte Gefühle. Dann kriegen wir ein Lob, dann haben wir wieder gute Gefühle. Dann haben wir was im Internet bestellt, dann haben wir wieder gute Gefühle. Und das Auto geht kaputt, wieder schlechte Gefühle. Und so kann das hin und her gehen. Und das ist auch ein großer Mangel, kann das sein. Oder auch Mangel an seelischen Dingen. Wenn man Depressionen hat oder Angstattacken oder wenn man Panikattacken hat. Und das kann auch sehr, sehr schlimm sein. Das kann sehr, sehr heftig sein für den Menschen, den das betrifft. Von außen denkt man, ja, der soll sich vielleicht nicht so anstellen. Der soll sich wieder aufraffen und weitermachen. Aber für den Menschen, den das betrifft, kann das sehr schlimm sein, dieser seelische Mangel. Und gerade heutzutage ist das echt ziemlich heftig mit dem seelischen Mangel. Oder vielleicht noch heftiger als vor 10, 20, 30, 40 Jahren, wo die Familie noch mehr zusammengehalten haben. Gerade heutzutage, ich arbeite im Rettungsdienst und ich merke, wie Leute doch sehr verzweifelt sind. Schon allein in den 20 Jahren, wo ich jetzt im Rettungsdienst bin, oder fast 20 Jahre, merke ich, dass es immer mehr wird, dass Menschen verzweifelt sind. Dass junge Menschen sich umbringen, dass junge Menschen irgendwas Giftiges schlucken, um einfach das wieder irgendwie hinzubekommen oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also auch dieser seelische Mangel kann sehr heftig sein, in der Welt, aber auch in der Gemeinde. Oder auch Mangel an geistlichen Dingen. Die Frage, liebt mich Gott überhaupt? Bin ich überhaupt gerettet? Heilsgewissheit. Vielleicht sogar, gibt es überhaupt einen Gott? Das kann auch sehr schlimm sein, dem es betrifft. Und so können wir das immer weiter ausführen. Mangel an Zeit, Mangel an Freude oder wenn jemand keine Freunde hat, das ist ein großer Mangel. Oder Mangel an Weisheit. Und das, denke ich mal, diese Liste, die könnte man noch sehr weit ausführen. Also ich möchte aber hier mal mit dieser Liste schließen und weitermachen. Aber also ich denke, was man verstehen muss, dass durch diesen Mangel wird man, also hat man einen gewissen Druck. Und dieses Wort Mangel haben, das kommt auch aus von diesem Gerät. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist die Mangel, die Wäschemangel. Und diese Wäschemangel, das ist halt so ein Gerät, wo die Wäsche zwar quasi durchgepresst, ich kenne es kaum noch, aber ich glaube, so die älteren Herrschaften unter uns, die werden das noch kennen. Also da wird die Wäsche durchgepresst und auf beiden Seiten ist eine gewisse Hitze da und dann wird die Wäsche nachher schön gebügelt und ist schön glatt gebügelt. So wie wir im Leben, durch diesen Mangel werden wir sozusagen glatt gebügelt. Durch diesen Mangel an diesen ganzen Dingen passiert irgendetwas in uns. Und das möchten wir noch weiter anschauen. Jetzt ist die Frage, wozu? Also warum dieser Mangel? Ist es gut oder ist es schlecht, diesen Mangel zu haben? Was sagt die Bibel darüber? Wir lesen uns dafür mal eine Stelle in 2. Korinther 12. In 2. Korinther 12, von 7 bis 10. Da spricht der Paulus auch nochmal von diesem Mangel haben oder ein fahlem Fleisch haben. Er sagt, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohnen. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also warum? Wozu diese Mängeliste? Wozu diese Schwachheit? Ich möchte so einen ganz kleinen Exkurs auf den Anfang von der Menschheit machen. Also ich komme gleich nochmal zu diesem 2. Korinther zurück, aber vielleicht mal einen ganz kurzen Exkurs. Und zwar ist es so, dass Gott erschafft diese Welt. Gott erschafft Himmel und Erde. Gott erschafft das ganze große Weltall. Und Gott erschafft auch die kleinen Dinge. Gott erschafft die Pflanzen, ganz, ganz filigran, ganz, ganz besonders. Und er erschafft auch die Tiere. Gott erschafft viele Tiere im Meer, viele Tiere auf dem Land, viele Tiere in der Luft. Und diese Tiere, die haben aber keinen persönlichen Kontakt zu Gott. Also diese ganzen Tiere, egal, sei es der Affe, der vielleicht, sagt die Wissenschaft, schon ganz nah am Menschen dran ist, was ja nicht stimmt, oder sei es die Maus oder sei es irgendein anderes Tier, aber kein Tier, ob klein oder groß, hat eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Also nimmt er am 6. Tag einen Klumpen Lehm und erschafft aus diesem Klumpen Lehm einen Menschen und haucht ihm den Geist ein. Und mit diesem Einhauchen, und das ist wichtig, kann dieser Mensch eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Kein Tier auf dieser Welt kann das, aber dieser Mensch kann durch dieses Einhauchen eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Aber, und jetzt, das ist wichtig auch, der Mensch, der ist sehr schwach. Der ist von Gott sehr schwach gemacht worden. Also genial gemacht, also mit allem, was wir haben, mit den Organen und so, ist alles genial gemacht. Aber wenn man das vergleicht, das möchten wir gleich tun, ist er sehr schwach gemacht worden. Und zwar ist es so, dass der in der Tierwelt zum Beispiel hat der Löwe, das ist jetzt glaube ich ein Tiger, aber egal, der Löwe hat ein großes Gebiss, also der kann bis zu 500 Kilogramm Beißkraft hat der Löwe. Und der Mensch, der hat nur 80 bis 100 Kilogramm Beißkraft und hat auch viel kleinere Zähne. Also der Löwe hat, man sieht ja diese Zähne, die können durchaus andere Dinge tun als unseren harmlosen weißen Zähner. Und dann ist der Gepard. Der Gepard, der kann 130 km/h schnell laufen und der Mensch, der kann, ich glaube der Usain Bolt war es, der kann nur 44,72, also haben sie es ganz genau ausgerechnet, kann nur 44,72 km/h laufen. Also da ist auch ein ganz, ganz deutlicher Unterschied. Dann kann der Adler eine Maus aus 3 Kilometer Entfernung sehen. Also der Adler, der schwebt oben drüber. Vielleicht seht ihr das öfter mal so gerade im Sommer. Bussard eher bei uns. Und kann eine Maus auf jeden Fall aus 3 Kilometer Entfernung sehen. Und beim Menschen ist die Netzhaut 5-mal schlechter als bei einem Adler. Hätte Gott das nicht anders machen können? Hätte Gott uns nicht vielleicht auch so scharfe Augen geben können? Gut, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr zum Nachbar rübergeschaut. Oder zum Beispiel beim Fliegen. Der Mensch kann nicht fliegen. Wäre es ihm nicht ein kleines gewesen, uns auch Flügel zu geben, dass wir von hier nach da fliegen können? Es ist so, dass wir uns ja öfter überheben über einen Spatz. Ne? Der Spatz, der kommt so vielleicht auf die Terrasse geflogen und denkt mal, ja, was ist das schon, so ein ganz kleiner Spatz. Aber der Spatz, der kann viel, viel mehr Dinge, als was wir können. Also in seiner Art ist er genial gemacht. Er kann durch die Lüfte schwingen. Er kann Insekten mit seinem Schnabel fangen. Versuch mal, einen Insekt mit deinem Mund zu fangen. Das wird schwierig. Genau, und dann auch beim Schwimmen. Selbst im Wasser haben wir eine ganz schlechte, also schneiden wir ganz, ganz schlecht ab. Der Mensch, der schwimmt 9,7 km/h im Wasser und der Delfin, der schwimmt da ganz, ganz locker mit 60 km/h durchs Wasser. Also wir merken, wir sind sehr schwach gemacht worden. Aber, und das ist sehr wichtig, Gott hat uns zu sich selber hingeschaffen. Und der Augustinus, der sagt das so treffend: Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also unser Innerstes ist gemacht worden zu Gott hin. Und wir haben ein Vakuum. Wir haben ein Vakuum, wenn wir Gott nicht erkennen. Und das merkt man auch in vielen Bereichen des Lebens, auch Menschen, die Gott nicht kennen. Die suchen in allen möglichen Bereichen, die versuchen sportlich zu sein, die versuchen viel Reichtum zu haben, die versuchen irgendwie Erfüllung zu bekommen, aber bekommen es nicht, weil das Geheimnis ist nämlich in uns drin. Gott hat uns zu sich hingeschaffen. Und wenn wir das merken, dass er uns zu sich hingeschaffen hat, dann auf einmal merken wir, dass es gar nicht um uns geht, sondern dass es um ihn geht, dass es um Gott geht. Wir kommen nochmal zurück zum Paulus und seine Schwachheit mit dem Stachel. Der Paulus sagt, darum, und er hat es erkannt, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also es geht bei unseren Schwachheiten und unsere Mängel nicht um uns, sondern es geht um Jesus. Dass er in uns groß werde. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip, was wir in unserem Leben unbedingt verstehen müssen. Warum unsere Schwachheit? Warum müssen wir das erleiden? Warum sind wir so schwach gemacht worden? Damit er groß werde. Der Paulus, der beschreibt das so, mit dem Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was der Paulus, der sagt jetzt nicht im Detail, was das war, diese Stachel im Fleisch, aber auf jeden Fall war es für ihn ein Problem. Und es war so ein großes Problem für ihn, dass es seinen Dienst sogar behindert hat. Und er hat gebetet, Gott, nimm mir diesen Stachel. Er hat gesagt, 3-mal habe ich dafür gebetet, dass Gott mir diesen Stachel nimmt. Und Gott nimmt ihr diesen Stachel nicht. Gott lässt diesen Stachel einfach bei Paulus drin. Weil er sagt, Paulus, du kannst mehr schaffen durch deine Schwachheit. Du kannst mehr schaffen durch diesen Stachel. Denn wenn du diesen Stachel hast, dann wächst die Beziehung zu mir. Und das ist wichtig. Die Beziehung wächst zu Gott, wenn wir diese Schwachheit haben. Das ist so, wie wenn man krank ist, ich will es kurz erklären, also wenn man krank ist, wenn man vielleicht ein Magenleiden hat, dann geht man öfter zum Hausarzt und dann geht man nochmal zum Hausarzt und dann geht man nochmal zum Hausarzt und irgendwann, wenn man auf den Hausarzt auf der Straße trifft, dann sagt man, ach Gott, das ist mein Hausarzt, vielleicht auch Hautarzt. Genau, also auf jeden Fall ist diese Beziehung dadurch, dass man schwach ist, wächst die Beziehung auch zu Gott. Und zweitens, Gott wird geehrt. Der Paulus, der hätte allen Grund dazu, irgendwie stolz zu werden. Er hat Gemeinden gegründet, er hat Älteste eingesetzt und er war ein wichtiger Berater für die Gemeinden. Und er hatte weite Teile des Neuen Testaments geschrieben. Er hat tiefe Erkenntnisse gehabt. Und deswegen war es für sein Ego war es gut, dass er diesen Stachel im Fleisch hatte, der ihn immer wieder demütig gemacht hat. Und Gott wurde groß dadurch. Seine Kraft, Gottes Kraft, konnte in seiner Schwachheit wirken. Ich habe beim Griechischen nachgeschaut, da steht für Kraft, für Gottes Kraft, steht da Dynamis. Und wir kennen sicherlich das Dynamit, Das Dynamit, das hat eine Sprengkraft. Das ist eine erhebliche Sprengkraft. Und Gott kann durch unsere Schwachheit wirken wie Dynamit. Eine erhebliche Sprengkraft, wenn wir unsere Schwächen ihm hinlegen. Ich möchte an dieser Stelle noch ein starkes Beispiel aus dem Alten Testament bringen, dass wir dieses Prinzip noch besser verstehen. Und zwar das Beispiel vom Gideon. Der Gideon, der sollte ja die Israeliten befreien und er bekommt einen klaren Auftrag von Gott. Genau, und er bekommt einen klaren Auftrag von Gott. Und ich habe es immer so als Kind, habe ich irgendwie so in Erinnerung von der Kinderstunde, dass der Gideon ein gewaltiger und toller Held war. Und das ist er auch gewesen, aber so am Anfang sieht es gar nicht so danach aus. Ich lese uns mal in Richter Kapitel 6 von 14 bis 15. Da steht: Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Da merkt man diese Situation, der Gideon, der fühlt sich sehr schwach, sehr gering. Und es gibt noch eine zweite Situation, die mir auch sehr aufgefallen ist beim Gideon, einige Verse danach. Da steht: Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Also man merkt, der Gideon ist ein sehr ängstlicher Mensch und der durchaus seine Schwachheiten erkennt. Und das ist auch gut so. Er weiß ganz genau, was seine Schwachheiten sind. Auf jeden Fall befreit er die Israeliten von den Midianiter durch ein großes Wunder. Erst hat er 32.000 Leute mit sich, alles Kriegssoldaten. Dann sagt Gott: Nee, das ist zu viel. Gott sagt: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Und dann bleiben nur noch 10.000 Mann übrig. Und dann sagt Gott: Immer noch zu viel. 10.000 ist zu viel. Und irgendwann bleiben nur noch 300 Leute übrig, die gegen die Midianiter kämpfen sollen. Und auf jeden Fall, ihr könnt das nachlesen in Richter, passiert ein großes Wunder, so dass der Gideon mit diesen 300 Leuten, mit einer Schwachheit, mit einem ganz, ganz kleinen Völkchen, ein ganz, ganz großes Volk besiegt. Und das ist der Stil von Gott. So wirkt Gott in unserer Schwachheit, in der Schwachheit vom Gideon. Und das sieht man im Alten und Neuen Testament immer wieder, in Bethlehem, ne, eine kleine Stadt, da wird der große Retter geboren. Oder die Berufung der Jünger, alles keine ausgebildete Pharisäer oder alles keine ausgebildeten Leute. Das wiederholt sich immer wieder in der Bibel und das wiederholt sich auch in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du auch Schwachheiten hast, wo du sagst, boah, ich würde am liebsten aufgeben. Also der Geduldsfaden, der ist nur noch sehr kurz, ich kann das nicht mehr aushalten. Und du bittest Gott: Bitte Gott, tu es weg. Und du bittest dreimal. Und du fühlst dich so schwach. Und Gott nimmt es nicht weg. Und ich möchte ganz kurz darüber reden, wie können wir mit unseren Schwachheiten, wie können wir damit umgehen? Es gibt einige Möglichkeiten, mit diesen Schwachheiten umzugehen, mit diesem Mangel umzugehen. Es fällt dir vielleicht etwas schwer im Dienst oder vielleicht hast du körperliche Gebrechen oder vielleicht bist du zu schüchtern oder hast eine schwere Zunge oder hast sonstige Dinge oder hast vielleicht ein seelisches Leiden oder ein kognitives Leiden oder ein körperliches Leiden. Also was du auch immer hast und du sagst, ich kann nicht mehr, du gibst auf. Das ist ein möglicher falscher Umgang. Oder vielleicht ist es auch so, dass auch Sachen von außen auf dich einprasseln und dir sehr schwer fallen, dass du vielleicht einen bösen Nachbarn hast, der seine Grenze sehr, sehr gut bewahrt. Oder böse Arbeitskollegen hast, die hinter deinem Rücken reden. Oder vielleicht fällt es dir schwer, an der Arbeit mit deinem Chef umzugehen. Oder hast vielleicht Leute in der Gemeinde, die dir das Leben schwer machen. Es kann so vieles sein von außen. Und du sagst, also jetzt habe ich es so oft schon erlebt und ich habe das schon versucht, damit richtig umzugehen, aber ich schaffe es nicht. Ich werde jetzt auf stur stellen, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Und wenn der Nachbar nochmal kommt, dann werde ich zurückschießen. So. Oder ziehst dich vielleicht immer mehr zurück und wirst verbittert, dass du sagst, also ich möchte weniger mit Menschen zu tun haben. Das ist aber der falsche Umgang. Gott möchte durch deine Schwachheit, die du jetzt gerade hast, die dir sehr, sehr schwer fällt, möchte Gott in dir wirken. Er möchte mit seiner Kraft in dir wirken. Und der richtige Umgang ist, dass du Geduld übst, dass du geduldig abwartest, wie der Paulus es hier auch schreibt, dass du geduldig bist wie das Wäschestück in der Wäschemangel, das da durchgezogen wird und glatt gebügelt wird, wenn es auch erstmal Hitze bedeutet, wenn es auch vielleicht erstmal Druck bedeutet, aber das ist nicht schlecht für dich. Und das möchte ich dir heute einfach so mitgeben. Es ist nicht schlecht für dich, wenn du Druck von außen hast oder wenn du Schwächen hast. Du kannst dafür beten. Du kannst dafür dich auf die Knie stellen und es ist Gott wohlgefällig, dass du dafür betest für deine Schwäche. Aber wunder dich nicht, wenn Gott diese Schwäche dir nicht wegnimmt. Weil das macht dich demütig. Vielleicht vor den Menschen. Vielleicht auch, dass du die Beziehung zu Gott wird gestärkt. Und viele andere positive Aspekte. Also geduldig abzuwarten, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache bei Schwächen, die man haben kann. Und der zweite Punkt ist auch die Schwäche zu akzeptieren. Schwäche akzeptieren, das hört sich vielleicht so logisch an, aber ich denke mal, das ist auch ein Prozess in unserem Kopf, bis wir das verstanden haben, dass diese Schwäche vielleicht zu deinem Ich gehört. Dass du vielleicht halt eine schwere Zunge hast oder vielleicht halt schlecht singen kannst oder schief singen kannst, das macht nichts, trotzdem kannst du Gott loben. Oder dass du vielleicht schüchtern bist oder andere Sachen, das macht doch nichts. Gott möchte, und das ist das Wichtigste, in dir wirken. Und deswegen musst du auch diese Schwäche akzeptieren, so wie der Paulus auch seine Schwächen akzeptiert hat. Und der Paulus sagt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist natürlich damals auf dieses Materielle hat er das gemünzt, aber das ist auch allgemein in der Bibel ein Prinzip, dass Gott unsere Schwäche ausfüllt. Und Gott ist, und das ist auch wichtig zu sagen, Gott ist für dich. Gott ist für dich, wenn du Jesus von ganzem Herzen in dein Herz aufgenommen hast, wenn du Vergebung deiner Schuld hast, dann ist Gott für dich. In Römer 8, da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, Jesus, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Und dann ist eine rhetorische Frage, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus, nicht auch alles schenken? Auch die Schwachheit ausfüllen. Die Schwachheit ist erstmal hier unten, aber Gott ist hier oben und er möchte es ausfüllen, diese Schwachheit. Jemand hat mal gesagt, wenn wir auf Jesus schauen, können wir ganz grundsätzlich, ganz fundamental wissen, wie Gott zu uns steht. Ob Gott für uns ist, muss er uns nicht in den großen und kleinen Nöten unseres Alltags jeweils neu beweisen. Gott ist für uns, wenn wir Jesus angenommen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte auch nochmal sagen, die Schwächen müssen wir akzeptieren, die Sünde nicht. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. Wenn wir Sünde im Leben haben, das dürfen wir nicht Schwäche nennen, sondern Sünde auch benennen. Dafür dürfen wir wirklich beten. Da müssen wir vielleicht eine Zweierschaft machen, mit jemand drüber reden und die Sünde, die möchte Gott nicht haben. Aber diese Schwäche in deinem Leben, das kann vielleicht angeboren, wie auch immer, das kann zu Gottes Verherrlichung sein. Akzeptiere es und lass es zu. Es geht um Gott und um seine Größe. Ich komme zum Schluss und ich möchte mich vielleicht nochmal ganz kurz an die Leute wenden, die vielleicht sagen, naja gut, also ist schön und gut, dass Gott für die anderen da ist, aber für mich selber, ich klammer Gott aus meinem Leben aus. Ich brauche Gott nicht. Und man muss sagen, Gott lässt es auch zu. Gott lässt es zu. Also wenn ich zum Beispiel zu einem Rettungsdiensteinsatz komme und jemand hat einen Herzinfarkt und mir geht es richtig schlecht, und der sagt aber, oh, nee, bitte gehen Sie wieder, ich brauche das nicht, ich brauche keine Hilfe, dann lasse ich das zu. Dann sage ich, unterschreiben Sie mir das und ich lasse das zu. Ist kein Problem, jeder darf selber sterben, wenn er es möchte. Also Gott lässt es zu, wenn du sagst, ich möchte Gott in meinem Leben ausklammern, ich möchte Gott in meinem Leben nicht haben, dann lässt er es zu. Er ist souverän und er lässt dich sogar in der ganzen Ewigkeit in Ruhe. Du wirst dann nicht bei ihm sein. Aber wenn jemand eine echte Beziehung zu ihm haben möchte, dann darf er zu ihm kommen. Dann darf er Jesus als seinen persönlichen Erretter aufnehmen. Dann darf er sagen, Jesus, du bist für mich gestorben. Du bist für mich am Kreuz gestorben und deswegen nehme ich das für mich persönlich an. Bitte verzeih mir meine Schuld und meine Schuld trägst jetzt du. Danke dafür. Es gibt ein altes Lied und damit möchte ich schließen. Auch ein sehr gutes Lied. Da heißt es, ich bin durch manche Zeiten, wohl gar durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Doch wo ich angekommen, nicht hat mir das Herz genommen als Golgatha. Gott sei's gepreist. Jeder darf selber entscheiden. Ich möchte noch mit euch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben zum Abschluss. Herr Jesus, wir sind dir sehr dankbar, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist und du hast die Schwäche gezeigt. Es wurde berichtet, dass du auch Schwächen hattest, dass du Probleme auch hattest und du hast sie mit deinem Vater gelöst. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, unsere Schwächen zu akzeptieren, unsere Schwächen zu sehen und sie zu akzeptieren und uns darüber zu freuen an unseren Schwächen, dass wir einfach wissen, dass du sie ausfüllst, dass du durch die Schwächen, dass du dich verherrlichen wirst. Danke, Herr Jesus, dass du immer bei uns bist, alle Zeit bei uns bist. Vielen Dank dafür. Und segne auch die Woche, die jetzt kommt, dass wir das so mitnehmen können, dass wir das so akzeptieren können. Amen.
Ganz herzlichen Dank, Jakob, für dein Wort. Wir wollen noch ein Lied zusammen singen, das Höchste meines Lebens. Und dann ist der Gottesdienst beendet. Ihr seid herzlich eingeladen, dass wir dann noch zusammen Kaffee trinken und uns austauschen. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen für die neue Woche.